ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft, dass die Mädels echt gut drauf sind. Also ich habe das Gefühl, dass da irgendwie was Cooles sich entwickelt. Die Menschen glauben mir das immer nicht, wenn ich das erzähle, aber Rassismus in meinem Leben hat in dem Moment aufgehört, als mein Nachname sich geändert hat. Also ab dem Moment, wo ich Rena Schwabel hieß, kam das einfach nie mehr auf. Davor war das aber wirklich ein ständiger Begleiter. Union Baumgart entlassen, Ether übernimmt. Wenn das so sein könnte in 20 Jahren, dass da einfach so Nachname für Nachname genannt wird und da gar nicht hinterfragt wird, ist das jetzt eine Frau oder nicht, das ist der Traum.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinno und Nina Potze. Powered bei Knabe Cola und Fox.
Na, habt ihr uns vermisst? Ich will ja wohl hoffen. Einen wundervollen, schönen guten Tag, gute Nacht, guten Abend. Ihr wisst ja, es ist egal, wann ihr uns hört. Wir sind auf jeden Fall für euch am Start. Hier ist Frauenfußball-Podcast. Mein Name ist Miriam Sinno. Mir gegenüber virtuell zugeschaltet Nina Potzel. Nina, wie geht's dir?
Richtig gut. Die Pause, ehrlich gesagt, hat voll gut getan. Ein bisschen durchatmen, ein bisschen Fußball kurz mal auf Pause, um dann mit voller Kraft wieder zurückgekommen. Ich hoffe, du hast da auch ein bisschen durchatmen können, liebe Miri.
Ja, more or less, sagen wir mal so, neue Woche, neues Glück, vielleicht auch neue Kräfte von irgendwo, aber ist auch völlig wurscht. Ich freue mich auf eine schöne Länderspielwoche. Yes. Und wir wollen diese Pause quasi jetzt unterbrechen. Wir sind zurück und zwar nicht allein. Wir haben uns eine dritte starke Frau in diese Folge geholt. Ihr kennt sie vielleicht über Instagram, da heißt sie Lieblingsspielerfrau. Warum das auf sie zutrifft, aber gleichzeitig und vor allem, weil sie so viel mehr verkörpert, ist sie heute hier bei uns. Hallo Rena Schwabel.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf bei euch.
Ja, vielen lieben Dank.
Hast du die Pause im Frauenfußball auch genutzt oder bist du bist komplett auch busy mit den Männern, ne? Also Pause ist bei dir eher weniger am Start.
Ja, ich wollte schon reingrätschen, als du gesagt hast Pause. Ich dachte mir, wie Pause, gibt's das? Ja, nee, ich bin bei den Männern ja auch unterwegs. Das heißt eigentlich, aber es ist ja schön, dass immer irgendwo Fußball läuft.
Das stimmt. Ja. Aber kannst du dich erinnern zwischen Social Media, zwischen Filmdrehs, zwischen all den Reisen, die du ja unternimmst, wann du das letzte Mal so richtig Pause hattest zum Durchatmen?
Ja, also tatsächlich, mein März war schon sehr ruhig, verhältnismäßig. Also da habe ich ein bisschen weniger gemacht. Also manchmal ist es so, dass extrem viel auf eine Woche fällt und dann ist man irgendwie in drei Städten in einer Woche. Das ist dann schon extrem. Aber ich hatte jetzt wirklich einen sehr ruhigen Monat und den habe ich ganz intensiv mit meiner Tochter verbracht und das war richtig cool.
Richtig schön zu hören und glaube ich auch mal richtig wichtig, weil bei dem, was du so neben dem Spielfeld und neben deiner Arbeit auch als Mutter und einfach als Person selbst irgendwie so erlebst, hast du in deiner Vergangenheit auch doch schon ein bisschen was erlebt. Du bist einfach Volljuristin, hast beide Staatsexamina absolviert, dürftest jetzt sogar Richterin werden. Also erstmal dafür, Chapeau, ich glaube von uns beiden, richtig geil, richtig stark. Und trotzdem, und das soll gar nicht negativ klingen, hast du dich zumindest jetzt erst einmal für die Arbeit in den Fußballstadien entschieden. Ist es etwas, worüber du eigentlich oft selbst schmunzeln musst? Hast du es schon realisiert? Verstehst du es? Weißt du, warum du das gerade machst?
Ja, das ist eine sehr, sehr gut gestellte Frage, ja. Nee, ich habe es teilweise noch nicht realisiert, weil ich habe ja, also wer dieses Studium kennt, der weiß, dass das sehr zeitintensiv ist, auch im Sinne von sehr langwierig. Also ich habe das ja wirklich 10 Jahre oder so studiert und wollte es unbedingt am Ende haben und ich habe mich dann schon auch in dem Beruf gesehen. Aber das Leben kommt dann doch anders, als man denkt. Und ja, ich habe also jetzt so zu 100% Fokus nur auf Fußball, habe ich ja jetzt erst seit Juli gelegt. Und wollte dann halt auch mal schauen, wie sich das entwickelt. Und es hat sich so unfassbar gut entwickelt, dass ich jetzt gerade nicht den Weg zurück sehe in die Juristerei, sage ich jetzt mal. Aber es ist natürlich witzig. Also der ganze Stress. Also ja, mein Gott, ich finde, ich habe trotzdem sehr viel aus diesem Studium mitgenommen. Auch wenn ich das jetzt gerade nicht anwende in dem Job. Aber es ist halt, man nimmt schon sehr viele Fertigkeiten mit. Und danke auch für dieses Chapeau. Also es war auch wirklich sehr, sehr hart. Ich betone das immer wieder, wie hart das war, damit die Menschen nicht irgendwie denken, ich bin irgendwie, keine Ahnung, Superwoman oder so. Ich bin da echt an meine Grenzen gestoßen. Also das muss man schon echt sagen. Ich glaube, in der Zeit hatte ich war irgendwie zweimal der Krankenwagen da. Kreislaufprobleme waren irgendwie ständig am Start, weil ich habe ja auch nebenher schon dieses Social Media Ding bedient und habe ja schon meine ersten Steps gemacht in Richtung Sport, Fernsehen, Journalismus und so weiter. Mhm. Plus Kind, plus zweites Staatsexamen, das war schon auch einfach zu viel, das muss man schon auch einfach sagen. Und ich bin immer für Transparenz und deswegen ein Spaziergang war es nicht. Deswegen war es jetzt auch notwendig, dass man sich für eins entscheidet und nicht auf zwei, drei, vier Hochzeiten tanzt. Und ich habe mich jetzt für den Fußball entschieden und ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, warum ich das gemacht habe. Das ist halt einfach eine Leidenschaft.
Das merkt man auch. Hast du das Gefühl, da ist wirklich sowas abgefallen? Weil ich finde auch, gerade so dieses Content-Creator-Ding plus eben so viele Drehs und Reisen, das ist ja auch ein enormer Druck. Oder fühlt sich das im Vergleich eben zu all dem, was du vorher gemacht hast, wie so ein kleiner Urlaub an?
Ja, mich fragen nämlich total viele ständig, ja, wie machst du das mit Kind und Familie und so weiter? Und dann sage ich halt immer, also man muss alles in den Kontext setzen, weil die Alternative ist ja bei mir nicht irgendwie Yoga-Lehrerin, ich will jetzt nicht respektlos Yoga-Lehrerin gegenüber sein, aber du bist in der Kanzlei einfach wirklich hardcore. Also für mich ist das schon eher das, ja, nicht das Einfachere, aber schon das, was mit mehr Leichtigkeit funktioniert. Ich fühle mich halt eher so wie die Yoga-Lehrerin wahrscheinlich, weil ich das Fußball-Ding mit der Leidenschaft verbinden kann. Und Kanzlei ist halt schon auch einfach hardcore. Also ich weiß nicht, es gibt Leute, die lieben Jura. Ich mag es auch, aber ich bin jetzt nicht, da ist jetzt nicht meine extreme Leidenschaft dahinter.
Ja, und wenn man es ganz genau sehen will, kannst du ganz klassisch so wie alle sagen, sollte es mal irgendwann mit dem Fußball nicht mehr funktionieren, hast du halt nochmal was, auf das du zurückgreifen kannst. Und das ist nicht gering und nicht klein. Aber gibt es irgendwie so ein paar, ja, ich will schon fast sagen Spielzüge, aber irgendwie Arten, die du aus deinem Jurastudium und durch all das, was du gelernt hast bezüglich der Juristik, sogar im Stadion anwenden kannst?
Ach ja, mit Sicherheit gibt es
das. Du urteilst hart.
Ich urteile sehr hart, ja. eigentlich kann man Jura total gut mit Leistungssport vergleichen. Also das klingt jetzt total wild, aber es ist tatsächlich so, dass wenn man in diesem Bereich akademisch arbeitet, dann kommt es wirklich teilweise auf die kleinsten Details an, um die letzten Prozent irgendwie aus dir rauszuholen zum Beispiel. Also du musst sehr akribisch arbeiten, du musst unfassbar viel Disziplin haben, du musst einen total langen Atem und total viel Geduld haben. Das ist zum Beispiel vergleichbar mit so einer langen Reha oder so. Du kannst ein Staatsexamen ja nicht mit ein paar Wochen Vorbereitung schreiben. Du machst auf jeden Fall mal ein Jahr Examensvorbereitung. Das heißt, du kannst auch nicht einfach mal was, so wie man es früher mal gemacht hat in der Schule oder so, dass man irgendwie ein Thema gelernt hat und dann gleich wieder vergessen. Das geht zum Beispiel nicht, sondern du musst die ganze Zeit auf deinem, also Wissen wiederholen und Wissen stetig aufbauen. Du kannst eigentlich kein einziges Detail vergessen. Du fängst an, wirklich in solchen Bereichen zu arbeiten wie, dass du während der Prüfungszeit, also von 8:30 bis 13:30, habe ich dann schon in der Vorbereitung nichts mehr gegessen, damit ich in der Prüfungswoche zu der Zeit einfach keinen riesen Hunger kriege und so. Ich habe dann auch schon geguckt, dass ich nicht 10-mal auf Toilette renne oder sowas, damit ich halt einfach diese paar Minuten mehr habe, die man dann braucht. Und ich glaube, diese Art von Arbeiten kennt jeder Sportler, dass man versucht, wo kriege ich noch 1% mehr raus? Mhm. Wo kann ich noch mal mehr leisten? Dann hat man auch ähnliche mentale Probleme. Zum Beispiel, wenn man erkältet ist, pushe ich jetzt durch, riskiere dann aber, dass ich später irgendwie 2 Wochen flach liege oder nehme ich mir jetzt eine Pause? Das kennt ja auch jeder Sportler. Also da, der Muskel ist zu. Was mache ich? Spiele ich jetzt heute oder nicht? Das sind so Sachen, ich glaube, dass mir das auf jeden Fall hilft, zu verstehen teilweise, obwohl es natürlich nicht das Gleiche ist, aber ich glaube, dass mir das teilweise hilft, Spieler und Spielerinnen zu verstehen und dass mir das auch in Interviews und sowas oder im Miteinander oder halt auch im Urteilen dann hilft, weil ich mir denke, okay, ich habe jetzt zwar 90 Minuten gesehen, aber ich weiß, was eigentlich alles gerade im Kopf passiert.
Unheimlich spannend. Ganz, ganz wichtig. Ja. Schöne Sicht der Dinge auf jeden Fall. Du warst jetzt eben zuletzt am Wochenende im Einsatz beim Topspiel zwischen St. Pauli und den Bayern, also in Hamburg. Was ist dir da jetzt so spontan gesagt im Kopf geblieben?
Ja, viele Tore. Viele Tore. Ja, ich liebe St. Pauli, muss ich sagen. Also es gibt so ein paar Vereine, mit denen ich sehr sympathisiere und es ist ein geiles Stadion. Neben dem Stadion lief auch, also ich kenne mich jetzt nicht so aus mit Volksfesten, aber Dom nennt man das. Also es ist sowas wie eine Kirmes. Ich hoffe, jetzt sind die Hamburger nicht sauer, dass ich das mit Kirmes vergleiche.
Aber komm, ich sag noch Rummel on top, damit sich alle angegriffen fühlen.
Ein bisschen Wiesenfeeling, sage ich jetzt, werfe ich jetzt auch noch mal rein.
So.
Das war schon witzig. Also direkt so ein Fest und daneben das Stadion. Und das Stadion ist ich weiß nicht, ob ihr da wart, echt ein Vibe so von der Stimmung. Dann kassiert St. Pauli ja wirklich 5 Tore und die Fans stehen am Ende da und singen lauter als je zuvor für ihre Mannschaft im Abstiegskampf. Das ist halt geil. Also das sind schon coole Bilder, die da hängen bleiben und die man dann mitnimmt. Das ist eine coole Energie, mit der man dann nach Hause fahren kann.
Ja, das glaube ich. St. Pauli war ich tatsächlich noch nie, steht aber auch ganz weit oben auf der Liste. Du wandelst ja jetzt auch in beiden Welten, also Männerfußball und im Frauenfußball. Wie ist es da, die Balance zu halten und wie findest du so Vergleiche zwischen diesen beiden Welten?
Ja, man sollte ja nicht, also in manchen Dingen sollte man irgendwie nicht vergleichen, in anderen Dingen finde ich es okay zu vergleichen. Man muss, glaube ich, mal darauf gucken, woher ich aus dem Fußball komme. Ich bin ja über die dritte Liga in den Fußball gerutscht. Miriam kennt den Bereich ja sehr gut. Und es ist, finde ich, so, das hat sehr viele Parallelen zum Frauenfußball. Das hat halt noch so diese Nahbarkeit und noch so viel Entwicklungspotenzial und sowas. Und deswegen, glaube ich, mag ich den Frauenfußball auch so gerne oder fühle mich da einfach sehr wohl. Im Männerfußball, ich bin ja eigentlich nur in der ersten Liga unterwegs. Und da gibt's halt, ja, teilweise sind das halt andere Welten. Und es kommt ja ein bisschen so darauf an, auf was man steht. Ich kann mich für alles begeistern. Ich kann mich für ein Spiel Bayern gegen Gladbach genauso begeistern wie halt sowas Dreckiges wie Lautern gegen Darmstadt oder so. Also ich finde jeden Fußball irgendwie cool. Und freue mich einfach, da so nah dabei sein zu dürfen.
Musst du dich da manchmal kneifen, dass du da so nah dran bist? So häufig auch?
Ja, es geht. Also irgendwie, ich glaube, ich war halt nie so ein krasser Fußballfan, muss ich sagen. Also ich bin jetzt nicht mit diesem Fan-Ding aufgewachsen. Ich bin nie als kleines Mädchen mit Papa in Stadion XY gegangen und hatte dann seitdem irgendwie so Fußballbettwäsche zu Hause oder so. Das gab's einfach nicht. Ich bin in den Fußball ja durch meine Partnerschaft gekommen, zu meinem Mann. Und dann ging's halt erst so los, dass die Interessen angefangen haben. Und ich glaube, deswegen habe ich trotzdem noch so ein bisschen die notwendige Distanz zu dem Job, dass ich jetzt nicht irgendwie so mega aufgehypt bin und mich dann schon im Job irgendwie auf die Details und so konzentrieren kann. Ich glaube, zum einen habe ich das, aber zum anderen denke ich mir schon manchmal, was hast du für ein Glück, dass das dein Job ist?
Absolut. Ja. Das, ich glaube, wir können das alle sehr nachvollziehen, weil das immer so eine schöne Leichtigkeit mit sich bringt. Sobald du eine Leidenschaft dafür hegst, ist ja so ein Job zum Glück all den Facetten und all den Anstrengungen, die er mitbringt, irgendwie leichter. Würde ich jetzt mal fast behaupten. Und jetzt muss ich direkt gleich mal fragen, bitte sagt mir, ihr schlaft nicht in Unterhaching-Bettwäsche.
Also, ich glaube, es gibt gar keine Unterhaching-Bettwäsche.
Okay. Da schmeiß ich doch direkt mal die Suchmaschine an.
Nee, ist in Ordnung. Die Frage können wir auch auf später nochmal verschieben, wenn Nina das rausgefunden hat. Aber on top würde ich mal gleich was Aktuelles mit ranschieben, wenn wir schon im Vergleich sind zwischen Frauen und und Männerfußball, aber eben auch Frauen im Männerfußball. Ganz aktuell, Marie-Louise Eta ist jetzt neue Cheftrainerin bei Union bis Saisonende, eben bei den Männern, bevor sie im Sommer die Frauen übernehmen darf. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Aber deine erste Reaktion darauf, davon abgesehen, dass wir da gerade irgendwie Geschichte schreiben und die Geschichte miterleben dürfen.
Ja, ich hatte da ein richtig cooles Erlebnis eigentlich. Ich war nach dem St. Pauli-Spiel, war ich mit dem Sky-TV-Team was essen noch. Also das komplette Team eigentlich. Und dann kam diese Nachricht als Kicker-Einmeldung. Und Wolfuß sagte dann einfach so, ja, Union, Trainer entlassen, also Baumgart entlassen, Ether übernimmt. Das war der Satz. Und dann wurde das so in diesem Kreis so aufgenommen, so, ah, krass. Und dann wurde direkt so fachmännisch diskutiert, was ist schiefgelaufen bei Union und was ist so zuletzt passiert und so weiter. Und das war irgendwie so ein geiler Moment, kurz, für mich, weil ich mir so dachte, ah, krass. Also erstens, es wurde irgendwie jetzt in diesem Kreis gar nicht besprochen, dass es sich um eine Frau handelt. Zweitens, jeder weiß, wer Ether ist, so. Mhm. Und wir haben dann einfach gleich so, wie es halt üblich für Menschen aus unserer Branche ist, versucht herauszufinden, so, ah ja, keine Ahnung, was war da los im Verein und was hätte besser laufen können und so weiter. Und natürlich jetzt ist es ist eine Sensation. Es ist wirklich toll, dass das endlich passiert ist. Und es ist, man sieht es und liest es überall. Und wir dürfen das natürlich jetzt auch feiern. Aber dieser eine Moment, den ich da hatte, das war für mich so, war krass, wenn das so sein könnte in 20 Jahren, dass da einfach so Nachname für Nachname genannt wird, genauso wie es bei den Männern gemacht wird und da gar nicht hinterfragt wird, ist das jetzt eine Frau oder nicht. Das ist der Traum.
Ja. Ich merke das auch total, dass sich da so ein bisschen was ändert, nachdem eben auch Eta ja schon als Co-Trainerin irgendwie am Start war zwischendurch, dass es nicht mehr nur noch so dieses Ding ist, dass man es feiert, hey krass, das ist eine Frau, geil, sondern dass ganz viel eben auch das kommt, ja, lass uns das feiern, aber lass uns das auch normal, als eben normal behandeln, so wie du es ja offensichtlich gemerkt hast, voll geil. Also ja, kann ich total verstehen, dass du das in dem Moment so irre fandest. Das ist ich auch immer total feier, ist, dass bei Bremen zum Beispiel auch ja Fritzi Kromp mit in die Verlosung geworfen war oder auch so ein bisschen rumgewitzelt worden ist, als Horst Steffen entlassen worden ist. Mensch, du, Fritzi Kromp übernimmt jetzt beide, die macht die Männer und die Frauen. Und das ist gleich jetzt auch bei Union so ein bisschen, natürlich witzhalber gemeint wird, aber trotzdem, das ist ja auch irgendwie ja, Wertschätzung auf eine Art.
Ja, ja, finde ich richtig cool. Also, das war echt ein schöner Moment. Ich freue mich da extrem jetzt auf die nächsten Wochen. Werde genauer hinschauen. Ich glaube, das werden jetzt alle.
Was glaubst du, wo kannst du hingehen dann für Union mit Eta in der nächsten Saison?
Dann mit den Frauen oder mit den Männern?
Man weiß es nicht.
Nee, bei den Frauen meinte ich jetzt vor allen Dingen, weil sie ja in die Saison schon gestartet waren mit relativ hohen Ambitionen. Glaubst du da, das geht dann in der nächsten Saison direkt richtig los?
Ich glaube ja. Also ich glaube, dass Eta das Zeug dazu hat, mit Union richtig Auffahrt zu nehmen. Und ich bin ein Riesenfan von der Arbeit von Union im Frauenfußball. Also ich habe das Gefühl, die investieren viel und auch an der richtigen Stelle. Und ja, die sind ja ein Aufsteiger. Also ich weiß jetzt gar nicht, was da an Erwartungshaltung da war am Anfang. Vielleicht war der Start auch einfach ein bisschen sehr glücklich. Und aber ich habe echt das Gefühl, man vergisst das irgendwie, dass das ein Aufsteiger war. Es ist irgendwie so, als wären die schon immer da gewesen. Und man denkt sie sich jetzt auch nicht mehr weg. Die haben ja jetzt auch schon den Klassenerhalt safe. Ich glaube, dass Union Berlin ein Verein ist, der die nächsten Jahre oben mitspielen wird.
Spannend. Finde ich aber auch gut, weil ja auch sehr relativ früh dann die Schritte gegangen worden sind, bezogen auf Spielstätte. Ne? Einfach irgendwie auch zu sagen, wir lassen alle Heimspiele in der großen Arena stattfinden. Gar keine Frage. Da gibt es keinen Ausweichort. Das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt eben diesen Schritt gemacht mit einer Trainerin beim Männerfußball. Etwas, was natürlich für Schlagzeilen gesorgt hat. Und wenn man jetzt auch nochmal irgendwie so die Reaktion der vermeintlichen Fans beobachtet, die sich eben da leider wieder negativ drüber äußern. Du als Frau im Männerfußball auch wiederum, wir wissen und wir sind uns alle einig darüber, es ist eine Unart. Und wie nimmst du das wahr?
Also in dem professionellen Kreis, so wie ich es vorhin auch erzählt habe, beim Abendessen ist das, finde ich, kein Thema mehr. Also ich glaube,
zum Glück kann ich auch unterschreiben.
Genau. Ich glaube, dass es unter den Fußballprofis, so nenne ich uns jetzt mal, unter denen, die da eine Expertise haben, glaube ich, kein Thema mehr ist. Und da fühle ich mich auch wirklich sehr gut von meinen männlichen Kollegen behandelt und geschätzt und habe da, also ich persönlich, keinen Sexismus erfahren, muss ich sagen. Ja, du hast ja die Fans angesprochen. Also ich habe die, ich weiß es jetzt nicht, wie es bei Union Berlin war, ich habe da jetzt keine Reaktion mitbekommen. Ich habe die Union Berlin Fans eigentlich auch als sehr offen für solche Themen und eher als sehr politisch engagiert in solchen Themen empfunden. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt kam aus der Seite. Ich glaube, dass es vielleicht generell einfach, weiß nicht, ob das irgendwas mit Union Berlin zu tun hat. Ich glaube, dass es halt generell Männer gibt, denen das jetzt irgendwie auf den Sack geht. Ja, ich persönlich bekomme mittlerweile eigentlich nicht mehr so viel Hate ab. Es ist aber natürlich, ich habe das ja auch in Videos schon thematisiert und so. Es gibt immer wieder diese Kommentare und es gibt einfach Männer, aus denen man das nicht rauskriegt. Es hilft, glaube ich, wenig, außer weitermachen. Weitermachen, dranbleiben, vielleicht halt ein bisschen, ich würde mir halt ich würde mir wünschen, dass man ein bisschen härter durchgreifen kann gegen so Internet-Halbstarke. Das wäre natürlich schon schön. Aber was kamen denn für Reaktionen? Gab es da irgendwas auch von Union Berlin-Seite oder meintest du jetzt einfach so einfach?
Insgesamt die typischen Fans, sage ich mal, das ist jetzt schwer zurückzuführen, von welchem Verein die irgendwie Fan sind. Aber teilweise hieß es auch sowas wie unser Union und wie kann bloß und wie soll das damit wohl nur gut werden.
Ja, das kann natürlich auch sein, dass die halt einfach in Abstiegspanik sind. Und ich glaube, dass
absolut.
Ich glaube, dass da jetzt auch bei anderen Namen, die gefallen wären, da hätte es auch Leute gegeben, die Panik gekriegt haben. Es ist halt dann schade, dass es irgendwie dann wieder auf dieses Frauenthema, also dass dann gleich sexistisch wird. Das ist natürlich dann sehr schade. Aber ja, ich hoffe, dass Eta da wirklich sich freikriegt von diesem Druck jetzt auch. Dass sie einfach das macht, was sie halt kann. Und sie kann das. Sie ist da, weil sie wirklich sehr viel kann. Und sich da einfach, weiß ich nicht, Packung Oropax besorgt und nichts irgendwie hört im Stadion, falls da irgendwer was Dummes ruft.
Ganz wichtig und guter Tipp, finde ich in Ordnung. Ich hoffe, du hast das gehört, Louis. Ist ganz wichtig. Rena, bevor wir jetzt gleich auch aufs Sportliche, wir wollen ja auch noch auf die DFB-Woche schauen, auf jeden Fall mit dir zusammen, möchte ich nochmal kurz auf dich als Person eingehen, weil du hast glücklicherweise so, schon so viel Tolles gesagt, aber hast auch unheimlich viel erlebt, hast auch auf Social Media schon gerne auch mal etwas von dir persönlich veröffentlicht, also darüber gesprochen, woher du eigentlich kommst. Das ist nicht immer normal war, mal kurz in Fußballstadien, ich sag mal, ganz blöd herumzutänzeln, sondern dass du einfach aus einer Arbeiterklasse einfach auch stammst, hast deinen Eltern quasi fürs Breitmachen gedankt auf Instagram, weil auch du eine Form von Rassismus in deiner Kindheit, in deinem Leben erleben musstest und du arbeitest jetzt eben als Frau im Fußball, du hast dir unheimlich viel erarbeitet, inwiefern begegnet dir persönlich aber Diskriminierung eigentlich noch?
Das ist immer verrückt. Die Menschen glauben mir das immer nicht, wenn ich das erzähle. Aber Rassismus in meinem Leben hat in dem Moment aufgehört, als mein Nachname sich geändert hat. Also ab dem Moment, wo ich Rena Schwabel hieß, kam das einfach nie mehr auf. Ich glaube, dass ich habe jetzt auch nicht so ein eindeutig ethnisches Aussehen, das man irgendwie direkt irgendwo zuordnen kann, glaube ich. Also deswegen hinterfragt das einfach niemand, woher ich kommen könnte. Davor war das aber wirklich ein ständiger Begleiter. Und ich habe dann eben diesen Post irgendwann gemacht, weil da eben schon auch viel Druck abgefallen ist. Also man ist wirklich mit diesem Gedanken leider immer im Leben unterwegs gewesen, dass man sich den Platz in dieser Gesellschaft verdienen muss, dass man irgendwie besonders viel leisten muss und dass ja, auch ich glaube, viele Menschen mit Migrationshintergrund kennen das auch, dass sie auch aufgrund der Leidensgeschichte ihrer Eltern, was halt so eine Immigration eben mit sich bringt, dass man da auch selber so einen persönlichen Druck verspürt, dass man es halt eben schaffen muss, dass man es irgendwie, dass man irgendwie mehr schaffen muss als seine Eltern irgendwie, weil man ja die besseren Voraussetzungen hatte und so weiter. Also da kommen ganz viele Sachen zusammen. Und natürlich bin ich deswegen auch besonders empfindlich, was Themen, was die Themen Rassismus im Sport und so angeht, und würde mir da an der einen oder anderen Stelle ein härteres Durchgreifen wünschen, weil es ist einfach so, dass sich da die Zahlen einfach nicht bessern. Wir haben ja jedes Jahr rassistische Vorfälle in den Stadien und jedes Jahr also lesen wir diese Schlagzeilen und jedes Jahr sind wir empört, aber irgendwie passiert halt auch nichts. Das ist halt schade.
Ja, also bist du dafür, dann Spiele abzubrechen oder generell klarere Regeln dafür einzuführen oder mehr drüber sprechen? Was ist da dein Weg?
Ja, es ist halt nicht so einfach, natürlich. Aber ja, ich bin dafür, dass man mehr darüber spricht, grundsätzlich. Ich bin dafür, dass man auch nicht, also dass man nicht immer nur die üblichen fragt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wenn es einen Rassismusvorfall gibt, dass sich dann die Journalisten überlegen, okay, welche schwarze Person kann ich jetzt anrufen? Aber ich würde mir halt wünschen, dass man halt einfach mal, weiß ich nicht, so Thomas Müller anruft und sagt, hey, wo siehst du dich eigentlich in der Pflicht? Also wie kannst du eigentlich dazu beitragen, dass sich deine Kollegen irgendwie wohler fühlen in den Stadien und so weiter? Also das sind eigentlich Dinge, die ich gerne mal sehen würde. Und ja, dann, ich weiß, also man kriegt dann einen totalen Shitstorm, wenn man darüber spricht, aber ich bin schon, ich glaube, dass man langsam mit Kollektivstrafen anfangen muss, zumindest mal ausprobieren sollte, weil ja, es geht einfach nicht. Also wir müssen irgendwie mal eine Lösung finden. Und ich habe halt schon die Hoffnung, dass es, dass vielleicht immer weniger Menschen Bock haben, ihren Mund zu halten, wenn sie dann auch mitbestraft werden. Und vielleicht hat man halt dann irgendwie die Möglichkeit, dass dann doch einer von den eigenen Leuten auch mal rausgebracht wird aus der Kurve, weil man sagt, ey, ich habe keinen Bock, wieder die nächsten 3 Spiele zu verpassen. Also das würde ich mir irgendwie erhoffen durch so eine Kollektivstrafe. Wenn das dann irgendwie auch nicht fruchtet, dann muss man halt, keine Ahnung, sich andere Maßnahmen überlegen. Aber einfach so weiterzumachen wie bisher geht halt nicht. Und irgendwie die 100. DFB-Kampagne gegen Rassismus zu machen und dann am Ende irgendwie trotzdem nur zuzuschauen, dass es schon wieder passiert, das nimmt man ja dann irgendwann nicht ernst.
Absolut. Ich glaube, mehr gibt's dazu erstmal nicht zu sagen, weil das ist genau das Richtige, meiner Meinung nach. Ich bin da vollkommen bei dir. Ich glaube, Nina auch. Und von daher machen wir einen Strich unter diesem Thema. Hoffentlich nicht einen Strich unter die Arbeit genau gegen Rassismus und Diskriminierung. Weil da wird hoffentlich nie ein Strich drunter gesetzt. Oder hoffentlich doch, weil wir es irgendwann mal erledigt haben. Aber Rena, wir sagen dann unseren Töchtern, ich hoffe, ihr wisst irgendwann, ob es funktioniert hat.
Wollen wir mal auf die WM-Quali des DFB-Teams schauen?
Sehr gerne.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Die WM-Qualifikation, nächste Rutsche. Wie gesagt, 2 Spiele sind schon durch. Jetzt steht 2-mal Österreich an. Wenn diese Folge rauskommt, dann findet am Abend das erste Spiel statt. Das ist dann Dienstag, der 14. April, Anpfiff 18.15 Uhr in Nürnberg. Wenn ihr die Folge später hört, dann wisst ihr schon Bescheid, wie das erste Spiel ausgegangen ist. Rena, Deutschland gegen Österreich. Dein erster Gedanke.
Ja, das ist ein Treffen unter Bundesliga-Kolleginnen, oder? Also man kennt sich.
So. Ich habe auch gerade gedacht, als ich den Kader von Österreich mir nochmal genau angeguckt habe, habe ich auch gedacht, so, okay, das ist Hälfte Austria-Wien, Hälfte Bundesliga. Und tatsächlich relativ viele Bremerinnen auch mit dabei. Eine DFB-Spielerin hatte auch gesagt, es fühlt sich an wie ein Derby zwischen Deutschland und Österreich. Erwartest du diese Stimmung auch?
Ja, also ich werde da sein und mir das im Stadion ansehen. Und ja, ich glaube, es wird sehr interessant. Ich mag Spiele gegen Österreich.
Da musst du dazu auch noch sagen, dass die Österreicherinnen jetzt zuletzt in der WM-Quali, also in den ersten beiden Spielen jeweils erstmal eine Pleite erlebt haben. Erstmal 0-1 gegen Norwegen, dann 0-1 gegen Slowenien. Bedeutet halt so ein bisschen, die haben jetzt auch Druck, gerade eben gegen Deutschland vielleicht mal ein Pünktchen zu holen. Aber die deutsche Nationalmannschaft, um jetzt mal gleich den Spiegel quasi vorzuhalten, hat einfach einen mega Start in die WM-Quali gemacht. Dein Eindruck oder dein Gefühl, wenn du weißt, die starten jetzt in den nächsten Spiele gegen ein Team, was wiederum einfach bisher noch gar nicht funktioniert hat, in Anführungsstrichen?
Ja, es tut mir ein bisschen leid für Österreich. Österreich ist ja irgendwie, man hat da irgendwie schon so ein bisschen Schwestergefühle für Österreich. Keine Ahnung, wie es bei euch geht. Aber so international jetzt, wenn Österreich oder zum Beispiel die Schweiz oder so auch gegen jemanden spielt, dann freut man sich ja schon, wenn die auch irgendwie vorankommen. Aber ja, ich glaube, das sieht schlecht aus. Also ich glaube, dass die deutsche Nationalmannschaft, dass die Mädels echt gut drauf sind. Also ich habe das Gefühl, dass da irgendwie was Cooles sich entwickelt. Man hat das Gefühl auch, dass die Stimmung richtig gut ist im Team. Und ich habe auch das Gefühl, dass es Christian Bück richtig gut macht mit den Mädels. Und ja, nee, wird schwer. Tut mir leid für alle ÖsterreicherInnen, die jetzt hier zuhören.
Da werden einige Herzen brechen, aber ich glaube auch, dass es auf österreichischer Seite auch relativ klar ist. Also da ist vom ÖFB auch davon gesprochen worden, dass eben die Rollenverteilung nicht deutlicher sein könnte. Trotzdem ist ja beim DFB-Team auch immer so der Blick auf die Entwicklung. Da ist viel passiert in den letzten Jahren und trotzdem sehen zum Beispiel auch ein Christian Wück oder eine Carlotta Wamser noch Steigerungspotenzial. Wollen wir uns einmal anhören, was Carlotta Wamser dann dazu sagt? Und dann wollen wir natürlich auch deine Meinung hören.
Der letzte Pass, dass wir da die beste Entscheidung treffen und dann zu mehr Torerfolgen kommen und wahrscheinlich auch die Flankenqualität so von außen, dass wir da unsere Mitspielerinnen finden.
Also da auf jeden Fall noch irgendwie Steigerungspotenzial, kann man sich irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, wenn man sich jetzt nochmal die Ergebnisse von den ersten beiden Quali-Spielen anschaut, die irgendwie 5-0 und 4-0 aus deutscher Sicht geendet sind. Aber wir sprechen ja weiterhin von Chancennutzung, oder? Also das ist so ein bisschen der Hauptbestandteil der Verbesserung, die noch stattfinden kann.
Ja, also erstmal zu Carlotta. Persönlich, Carlotta ist natürlich eine Perfektionistin und ich glaube, dass sie da halt auch ein bisschen an das denkt. Also weil die kriegt nie genug, glaube ich, von Jim und nie genug vom noch mehr Laufen und noch mehr irgendwie leisten und tun. Und das sieht man ja auch auf dem Platz bei ihr. Und ich glaube, dass sie da auch sich mitdenkt, wenn sie so etwas sagt, weil sie natürlich auch in der Rolle der Spielerin ist, die halt den letzten Pass oder die eine Flanke halt dann schlägt. Also ich glaube, dass das auch so gemeint ist. Klar, man kann immer irgendwas verbessern, aber gerade in so einem Turnier, glaube ich, kommt es auch nicht immer darauf an, dass man jede Chance nutzt und immer so 100% immer da ist, sondern auch in einem Turnier, also gerade in einem Turnier geht auch viel über die Mannschaft und den Zusammenhalt. Und ich glaube, dass man da gerade in Deutschland total stark ist. Wenn man jetzt zum Beispiel im Vergleich Frankreich nimmt, Frankreich hat Top-Spielerinnen, aber da gibt es ja auch immer wieder irgendwas in den Medien, Spielerin XY wurde nicht nominiert und keine Ahnung und dann rumort es überall und was weiß ich. Und in Deutschland ist das irgendwie nicht so. Deswegen habe ich da wirklich, ich bin da sehr, sehr positiv und auch Carlotta Wamser hat ja gerade gesprochen, aber das ist ja auch etwas, was Christian Bück richtig gut macht. Also die Wahl der Spielerinnen, finde ich. Carlotta war ja so ein bisschen der Shootingstar der EM und er hat sie da so aus dem Hut gezaubert. Und die hat eine irre Entwicklung gemacht und das ist, ja, finde ich cool. Macht Spaß, da so zu sehen.
Das finde ich total spannend, wie du das beschreibst gerade, weil ich schon das Gefühl habe, dass da einige Diskussionen manchmal sind, was den Kader angeht. Also das liegt sicherlich auch einfach daran, dass es so viele gute Spielerinnen gibt. Aber ich sehe das auch immer wieder, wenn der neue Kader bekannt gegeben wird, dass da dann gerade von den Fans, also auch von euch HörerInnen da draußen ganz oft kommt, wo ist diese Spielerin, wo ist jene Spielerin, was dann häufig damit begründet wird. Jetzt zum Beispiel eine Feli Rauch auch nach der Verletzungspause noch nicht richtig zurück. Oder man will Spielerinnen Zeit in der U23 geben. Solche Punkte werden dann immer angeführt. Du hast jetzt gerade gesagt, dass du da sehr zufrieden mit bist, aber geht es schon auch manchmal so, dass du dir denkst, boah, krass, das ist schon eine Qual der Wahl, die Christian Wück da hat?
Ja, klar. Wir hatten ja, also ich habe das jetzt nur so extrem bei Vanessa Fodala natürlich miterlebt. Das war ja das Thema. Ansonsten, klar, kann man immer diskutieren auf einzelnen Positionen. Ja, bei Vanessa Fodala ist natürlich irgendwie bitter. Also das war das Einzige, wo ich auch mal so überlegt habe, gut, was soll die Frau eigentlich machen, um zur Nationalmannschaft mitgenommen zu werden? das ist dann eine harte Entscheidung gewesen. Dann muss man halt auch mal, ja, da muss man halt mal sehen. Was ich aber meine ist, sie hat das ja irgendwie angenommen. Also ich finde, sie hat jetzt nicht irgendwie so den krassen Beef mit Christian Wück gestartet in der Öffentlichkeit. Das läuft in anderen Ländern zum Beispiel anders. Also scheint er es irgendwie, selbst wenn sie, also sie ist selbstverständlich nicht zufrieden mit dieser Entscheidung, das ist eh klar und das wird auch nie irgendeine Spielerin sein. Aber er scheint ja dann trotzdem mit den Spielerinnen irgendwie so zu kommunizieren, dass sie nicht komplett ausrasten. Also das muss man ja schon sagen. Aber klar, also ich glaube trotzdem aber, dass er recht behalten wird mit seiner Nominierung und mit der deutschen Frauennationalmannschaft sehr weit kommen wird.
Das ist eine super spannende Aussage. Entschuldigung, ja. Ich muss einmal reingrätschen, weil ich finde es halt auch sehr spannend, weil man darf auch immer nicht vergessen, inwiefern Christian Wück ja auch Aufarbeitung und Neuaufbau machen musste mit dem DFB-Team. Also ich habe gerade noch mal heimlich gespickt, wer da alles zurückgetreten ist aus dem gestandenen Nationalteam in den letzten 2 Jahren, also Alex Popp, Hegering, Froms, Magul, Debritz, Dorsun, das sind ja alles riesige Namen, die jetzt nicht mehr Teil dieser Nationalmannschaft sind. Du hast am Anfang auch gesagt, dass dir die Arbeit von Christian Wück oder das, was er zumindest ausstrahlt als Bundestrainer, gefällt. Kannst du da nochmal ins Detail gehen? Inwiefern magst du seine Arbeit? Was macht er gut?
Ich glaube, dass mir eben vor allem, deswegen habe ich das nämlich direkt angesprochen, mir hat dieser Carlotta Wamser-Move sehr gefallen, weil das so ein bisschen gezeigt hat, ihm ist das irgendwie egal, wo du gerade spielst, ob du jetzt die FC Bayern-Spielerin bist oder nicht, er gibt den Spielerinnen, glaube ich, schon so ein Vertrauensgefühl und ein Selbstbewusstsein. Also er hat ja dann seit der EM zum Beispiel auf sie gesetzt, das ist ja schon krass. Also ich meine, es gibt ja schon auch Alternativen auf dieser Position. Er schafft es aber immer, sie irgendwie ins Spiel zu bringen. Und dadurch kriegen wir einfach auch, also ich finde, sie ist jetzt auch nicht mehr rauszudenken. Dadurch kriegst du dann auch wieder so eine feste Größe in der Nationalmannschaft, wie wir es halt eben gerade brauchen, weil die Festgrößen sind ja gegangen. Also du brauchst irgendwie so ein paar gesetzte Spielerinnen. Und das, also an dem Beispiel, finde ich, kann man sagen, hat das wirklich gut gemacht. Ich finde auch, dass Jule Brandt eine Mega-Entwicklung macht. Das ist natürlich auch im Zusammenspiel, dass sie zu Lyon gewechselt ist und da natürlich auch in diesem Vereinsleben eine krasse Entwicklung nimmt. Aber ich finde, dass Jule Brandt gerade die stärkste Jule Brandt in der Nationalmannschaft ist, die es gab. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist meiner Meinung so und das hat ja auch mit Sicherheit was mit seiner Entwicklung zu tun. Aber klar, man kann bestimmt das ein oder andere besser machen. Ich bin jetzt nicht mit allen Sachen d'accord. Also wie gesagt, diese Fudala-Entscheidung fand ich sehr hart, fand ich auch nicht so toll von ihm kommuniziert am Schluss. Es kam ja so ein bisschen rüber, wie als wäre die Tür zu. Er hat zwar dann gesagt, ja, die Tür ist nicht zu, aber irgendwie klang das ziemlich nach einer sehr geschlossenen Tür. Und das war dann natürlich auch unglücklich. Ich glaube, man muss halt an manchen Stellen dann einfach auch sehr hart seine Entscheidungen verteidigen. Das ist irgendwie so. Es wäre cool gewesen für uns Außenstehende dann zu verstehen, warum eigentlich? Also er hat ja dann einfach nur begründet, er sieht sie halt international nicht irgendwie stark genug. Weiß ich jetzt nicht, wie er das abschätzt. Also wie man so eine Aussage dann einfach tätigen kann, ohne es auszuprobieren. Weil ich meine, ja, also keine Ahnung. Aber das ist halt auch kein einfacher Job, dass man sich dann auf einigen Positionen da ja entscheiden muss. Und dann muss ich sagen, wie mit dieser ganzen Raffaella Borggräfe-Thematik umgegangen ist, das fand ich jetzt auch nicht so super.
Hättest du dir da mehr Transparenz gewünscht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also nichts gegen Raffaella Borggräfe. Ich bin auf gar keinen Fall der Meinung, dass man auf sie da so draufhauen muss und auf einzelne Spielerinnen. Ich bin auch der Meinung, dass Entschuldigungen nicht entwertet werden dürfen in der Gesellschaft. Also wenn sich jemand aufrichtig entschuldigt, dann müssen wir das auch annehmen irgendwie. Also ich bin auch ein großer Fan von Rehabilitation, auch so aus juristischer Sicht gesehen. Aber da war schon sehr wenig Transparenz. Also und da wurde ja dann auch im Nachhinein nicht so gemacht. Und das ist sehr schwierig. Also es ist ein schwieriges Thema, weil Also damit Transparenz jetzt nicht so ein leeres Wort ist und sich jeder fragt, was meine ich eigentlich mit Transparenz? Also du und ich, wir können morgen in einen Gerichtssaal gehen und uns da reinsetzen und uns das Verfahren anhören. Und warum ist das so? Weil wir, die Bevölkerung, die Kontrollinstanz ist. Und wir dürfen eben gucken, ja, läuft vor Gericht eigentlich alles so, wie wir uns das wünschen oder nicht? Natürlich kann man das jetzt nicht übertragen auf so einen Fall. Aber wenn da gar nicht drüber geredet wird und uns nicht gezeigt wird, was werden eigentlich danach für Maßnahmen ergriffen, dann werden wir nie erfahren, ob da nicht Leute am Tisch saßen, drei Weiße, die gesagt haben, ach komm, ist doch nicht so wild, hätten wir auch vielleicht im Spaß gesagt oder so. Und dadurch, das schafft halt Misstrauen einfach dem ganzen Verband gegenüber. Und da hätte man einfach besser rangehen müssen und einfach sagen müssen, hey, wir haben uns danach was überlegt, die Mädels machen dann nochmal diese Schulung oder jenes oder dies und jedes oder eine Pressekonferenz, wo wir vielleicht auch mal Fragen stellen dürfen oder so. Also irgendwie, das wäre einfach wünschenswert gewesen. Das Thema und Vanessa Fodala ist vielleicht etwas, was ich unter Bück nicht feiere. Aber ansonsten finde ich seine Arbeit im Großen und Ganzen gut.
Ja, kurz, um nochmal alle mitzunehmen, auch Rafaela Borgrefe, der Fall, da hat's einen rassistischen Vorfall gegeben, als sie noch bei Liverpool war, eine Aussage wohl getätigt, da ist sie dann gesperrt worden, direkt vom Verein selbst rausgezogen worden, dann von der FA für 6 Spiele gesperrt worden, hat wohl auch Schulungen durchlaufen, aber auch da so, man weiß wenig und noch weniger genau, dann ist sie ja zu Leverkusen gewechselt und der DFB hatte zwischendurch auch ein Statement rausgegeben und eben gesagt, ja, wir halten weiter an ihr fest, aber es ist eben genauso, wie du sagtest, da ist relativ wenig rumgekommen. Da könnt ihr auch unsere vergangenen Folgen mal hören. Da haben wir da auch drüber gesprochen. Ich finde es so spannend, wie du das sagst, eben auch, wie du von der Entwicklung von Christian Wück sprichst. Und das ist irgendwie sehr, sehr passend, weil erstens er, glaube ich, auf der letzten Pressekonferenz auch gesagt hat, dass eben man jetzt auch harte Entscheidungen treffen kann und muss, weil es eben so viele Möglichkeiten und Alternativen auch gibt. Aber er spricht eben auch davon, wie wichtig ihm diese Alternativen sind. Und in dem Rahmen auch spricht er oder lässt er so ein bisschen durchblicken von seiner eigenen Entwicklung.
Das ist für mich als Trainer natürlich eine sehr gute Entwicklung für den Kader insgesamt. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass wir jetzt seit Oktober 24 uns intensiv auch scouten, dass wir viele Vereine in den Spielen sehen, dass wir viele Spielerinnen mittlerweile auch viel besser einschätzen können. Und von daher bin ich auch mit dieser Entwicklung, mit der Breite zufrieden, aber es ist noch immer noch nicht so, dass ich auf allen Positionen zufrieden bin.
Ich finde es total interessant, wie er da so ein bisschen eben durchblicken lässt. So ja, mittlerweile können wir die Spielerinnen viel besser einschätzen, was ich dann, ob es jetzt gewollt ist oder nicht, eine ganz coole Transparenz finde.
Ja klar, wenn du nach so einem Umbruch, Aufbruch, wie es Miriam schon erklärt hat, dann Trainer bist, du hast ja auch nicht so viel Zeit und weißt ja jetzt auch noch nicht, ja, über einen längeren Zeitraum Spielerinnen zu beobachten, macht einfach so ein gutes Gesamtbild. Das finde ich auch cool gesagt und sehr offen gesagt, dass man halt dann auch einfach sieht, okay, da arbeitet auch jemand an sich selbst irgendwie. Und ich finde aber solche Aussagen vor allem deswegen cool, und das ist ja auch das, was ich meinte, man hat halt schon das Gefühl, dass man halt eben nicht unbedingt eine Bayern- oder Wolfsburg-Spielerin sein muss, um dabei zu sein, sondern man hat wirklich das Gefühl, dass da in der ganzen Bundesliga und natürlich halt auch im Ausland wirklich geschaut wird und dass man schon die Chance hat, sich zu zeigen. Und ja, man hat es ja dann an Larissa Mühlhaus auch gesehen. Und das finde ich auch cool. Die hat halt eben dann auch schnell mal eine Chance gekriegt, dann auch ihr Tor direkt gemacht und so weiter. Und also es gibt halt, ich glaube, es ist halt leider so, und es wird wahrscheinlich immer im Fußball so sein, es wird immer die paar Spieler, also es ist ja auch im Männerfußball so, es wird immer die paar Spieler und Spielerinnen geben, die durch einen Trainer profitieren. Und die halt dann hinten runterfallen. Und dann ist halt die Frage, hatte der Trainer am Ende recht irgendwie und bringt dann den großen Erfolg oder halt nicht? Mein Bauchgefühl sagt, das habe ich ja schon vorhin gesagt, dass er recht behalten wird.
Aber finde ich spannend, also weil das ist auch jetzt so mit der Aussage, da steckt wirklich viel drin und das lässt vielleicht auch mal ein bisschen mehr zu, die Person Wück auch so ganz leicht zu greifen vielleicht, weil das hat er bisher überhaupt nicht zugelassen, finde ich, und zeigt vielleicht auch, dass seine anfangs sehr harte Kante zu sagen, ich will gar nicht experimentieren und oder sehr wenig, vielleicht so ein bisschen aufweicht. Vanessa Fodala, wir glauben an dich. Irgendwann kommt dein Tag. Aber gut, also da ist auf jeden Fall viel drin. Wir sind extrem gespannt, was das irgendwie wird. Man muss dazu aber auch sagen, die Gegnerinnen, um da noch mal kurz drauf zu schauen, vielleicht Nina, kannst du uns das auch noch mal näher bringen, die haben auch abseits der wirklich nicht gut laufenden WM-Quali ganz schön viel zu tun. Also der Trainer Alexander Schriebel, der steht auch durch die Niederlagen eben ordentlich in der Kritik, haben aber auch mit Verletzungen noch zu kämpfen, ne?
Ja, also aktuell lautet der Titel Teamchef Alexander Schriebel, genau, massiv in der Kritik, dann Verletzungsprobleme, ne, Sarah Zadratz hier zum Beispiel fehlt, es gibt keine U23, der Fokus im Verband liegt wohl auf der Spitzenförderung, aber das führt halt dazu, dass Mädchenteams in der Breite fehlen, es gibt nur eine lizenzierte ÖFB-Akademie, plus dazu kommt dann eben auch ein Missbrauchsfall, der nur unzulänglich aufgearbeitet wurde und wird, wo in Altach ein Mitarbeiter Spielerinnen heimlich in der Umkleidekabine gefilmt hat, also da ist ganz, ganz viel gerade im Argen in Österreich, was dann eben plus diese schlechte WM-Quali bisher, ja, echt Bauchschmerzen bereitet bei den österreichischen Fans. Und Rena, du hast es ja auch schon völlig richtig gesagt, so wahnsinnig viel Optimismus, wenn man dann gegen das DFB-Team spielt, ist da dann eben auch nicht da. Wenn wir ein bisschen vorausschauen, jetzt WM-Quali, da gehe ich mal davon aus, auch nach allem, was du gesagt hast, Rena, gehst du auch davon aus, dass das klappen wird mit der Qualifikation? Dann auf die WM 2027 geschaut und die EM 2029, glaubst du, da ist ein Titel in den nächsten Jahren drin?
Also ich glaube, ich habe vorhin mal gesehen, dass die wertvollsten Spielerinnen irgendwie der Welt zum Spanien-Kader gehören, fast alle. Also irgendwie so Starting 11 ist irgendwie, sind glaube ich 8 oder 9 Spielerinnen, spanische Nationalspielerinnen. Also da vorbeizukommen ist schon hart. Mhm. Aber wir haben natürlich auch krasse Spielerinnen, also man nenne nur Clara Bühl, die ja auch mit jedem Spiel, das sie macht, irgendwie noch besser wird. Wo soll das enden? Keiner weiß es. Das finde ich wirklich krass. Ja, ich glaube, es sind halt die üblichen Verdächtigen. Spanien und England ist schon echt schwer zu knacken. Ich meine, in einem Turnier ist immer alles möglich. Das ist so. Aber ich glaube, vielleicht fürs übernächste Turnier.
Aber hey, lass mal den Turnierbaum irgendwie noch ein bisschen mitspielen, ne? Dann müssen die sich gegenseitig noch bekämpfen, ja. Und irgendein anderes kleines Team hat irgendwie den Tag der Tage und schlägt Spanien mit 1-0 so aus dem Nix. Und dann, spätestens dann.
Ja, das stimmt.
Bleiben wir optimistisch.
Das auf jeden Fall. Ja, dann würde ich mal sagen, sind wir ganz gespannt auf das Spiel. Du vor Ort auf jeden Fall, auf die Spiele, die da ja kommen.
Ja, du hast ja noch einen Link in den Chat geschickt.
Ja, ich wollte es gerade noch sagen, Rena.
Von du der bist nur Wäsche.
Ja, du bist 69,99 von deinem Traum entfernt.
Wow, ich muss wirklich dafür sorgen, dass ich werde euren Account überall also so blockieren, dass Markus das nicht sieht auf Instagram. Dass das wirklich bei uns einzieht.
Es ist, mal verraten, das ist ein Link zu einer tatsächlichen Spielvereinigung unter Haching Bettwäsche. Limitierte Auflage, aber limitiert. Nicht vom Verein offiziell.
Ah. Oh. Es sind nur noch 15 Stück auf Lager. Rena, du musst schnell sein. Ja. Aber Leute, also bitte schickt Rena jetzt keine Bettwäsche. Also, das ist ganz wichtig. Der Haussegen, der darf nicht schief hängen. Rena, vielen, vielen Dank für deine offenen und tollen Worte. Viel, viel Spaß in den Stadien Deutschlands, ob nun beim Frauen- oder beim Männerfußball. Halt die Stellung für uns und ich hoffe, wir sehen uns bald beim Stadion.
Ja, auf jeden Fall. Danke euch.
Mach's gut, ciao.
Ciao.
Werbung.
Ich weiß, was jetzt kommt.
Knabe Cola.
Erst knackt's,
dann knallt's.
Ja, Cola kennt ihr. Aber kennt ihr eigentlich Knabe Cola?
Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch. Wenn nein, dann ebenfalls herzlichen Glückwunsch. Dann steht euch da noch echt was bevor. Ein neues Geschmackserlebnis sozusagen.
Jawohl, lecker Cola, schön zitronig. Und das Tolle ist, da stecken on top noch coole Leute hinter, die das Herz am rechten Fleck haben.
Die Cola, die gibt's in gut ausgestatteten Supermärkten und Getränkemärkten und vor allem online, wenn er sie da nicht findet. Also wenn er sie in Supermärkten nicht findet, dann online auf knabedrinks.de vorbeischauen. Da könnt ihr das auf jeden Fall bestellen.
Und dann cheers.
Werbung Ende.
Und sonst so?
Es gibt ein paar Transfer-News, mit denen wir jetzt erstmal beginnen. Zum einen verliert Wolfsburg eine weitere Top-Spielerin und zwar ans Ausland. Vivien Endemann, die wird im Sommer nach England wechseln und zwar zum FC Liverpool. Letzte Woche Freitag wurde das bekannt. Ganz schön doll, finde ich, weil die 24-jährige Nationalspielerin mit Wolfsburg wohl gesprochen hat. Die haben versucht, sie zu halten, aber das hat wohl nicht geklappt. Also Wolfsburg geht da einfach leer aus. Nina Endemann zu verlieren, da ist schon wieder ein krasser Umbruch am Start bei Wolfsburg, richtig?
Total, und ich finde, es sagt auch so viel darüber aus, wie Spielerinnen mittlerweile den VfL Wolfsburg sehen. Mhm. Endemann war ja damals als großes Talent gekommen, ist da zur Nationalspielerin geworden. Ich finde, sie hat für mich immer noch so gefühlt ein bisschen dieses Label Talent anhaften und dass sie dann eben den Schritt nach Liverpool macht, für sie selbst mega krass. Ja. Aber für Wolfsburg und für den deutschen Fußball allgemein mal wieder eine weitere Alarmstufe, würde ich mal sagen, ausgerufen. Andererseits dann auch immer, ihr wisst es mittlerweile, ich bemühe mich auch immer so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, Spielerinnen wie eine Giovanna Hoffmann oder so, die wechseln ja trotzdem zu Wolfsburg. Da scheinen sie dann doch auch wieder catchen zu können. Spannende Sachen auf jeden Fall. Auch Hoffenheim hat einen krassen Abgang zu verkraften, nämlich Jill Janssens, die zu Union Berlin wechselt. Und das eben aus Hoffenheim, die ja eher nach oben schielen, zu Union, die jetzt ja doch noch ziemlich im Abstiegskampf drin gewesen oder nicht im Abstiegskampf, aber eben im Tabellenkeller sich befunden haben die Saison über. Die haben jetzt jedenfalls die dritte Belgierin für ihren Kader unter den Vertrag genommen. Im Sommer wechselt eben Jill Janssens. 61 Bundesligaspiele gemacht für Hoffenheim, 6 Tore, 8 Vorlagen dabei und auch noch Positionswechsel von der Mittelstürmerin zur Rechtsverteidigerin und da eben eine sehr, sehr offensive Spielerin, auch in der Nationalelf. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Miri, wie schaust du da drauf?
Ja, ich finde es spannend, was Union jetzt so vorhat, nachdem quasi ja der Klassenerhalt fix ist, nicht nur quasi, der ist fix, den haben sie ja schon gefeiert, schauen sie einfach super in die Zukunft und wollen sich wieder verstärken und mit neuen Gesichtern nochmal mit einer anderen Ausstrahlung vielleicht auch in der nächsten Saison zeigen. Ich bin aber trotzdem gespannt, inwiefern der Kader sonst auch aufgeräumt wird, weil das ja unheimlich viele Spielerinnen langsam sind, die Union da irgendwie hat. Einige auch, die eben verletzt waren oder immer noch sind, also viel mit Langzeitverletzten im Laufe dieser Saison auch zu tun gehabt, aber deshalb umso wichtiger, da irgendwie aufzuräumen, weil du musst ja all diesen Spielerinnen auch irgendwie ja Zukunft bieten können. Und sie wollen ja ganz bestimmt nicht irgendwie größtenteils die Bank wahren. Von daher bin ich mal gespannt, was Union daraus macht.
TrainerInnenwechsel beim HSV. Die Hamburgerinnen befinden sich ja aktuell mitten im Abstiegskampf und ziehen da jetzt die Reißleine, trennen sich von Cheftrainerin Lise Brancao mit sofortiger Wirkung. Für die restlichen Spiele übernimmt Rodolfo Cardoso aus dem HSV-Nachwuchs erstmal interimsweise das Team. Zudem rückt Phil Nabawi, Co-Trainer der U19, übergangsweise aus dem NLZ ins Trainerteam. Das ist am Montagnachmittag bekannt geworden. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, für mich ist es ein kleiner Schocker gewesen. Ja, der HSV steht im Abstiegskampf, aber das ist jetzt keine wahnsinnig große Überraschung. Mit diesem Impuls kommt vielleicht nochmal ein bisschen Schwung rein, dass eben doch der Klassenerhalt geschafft wird. Aber ja, es ist ein bisschen überraschend. Schade, dass Brancao geht. Ich mochte sie sehr gerne. Und vor allen Dingen hat sich ja gerade seit der Winterpause eigentlich auch einiges getan nochmal beim HSV. Schauen wir mal, wie die letzten 4 Spieltage jetzt werden. Das DFB-Pokalfinale steht fest. Überraschung! Wolfsburg spielt gegen die Bayern in Köln am 14. Mai. Die Bayern haben sich ja während unserer kleinen Pause deutlich gegen Essen durchgesetzt mit 4:0. Wolfsburg musste gegen Jena allerdings ins Elfmeterschießen, was richtig cool war. Aber da hat Wolfsburg dann eben gewonnen, 5:4. Vorher hat es 120 Minuten lang keine Tore gegeben. Muss man als Wolfsburg als Zweitplatzierter der Bundesliga gegen den Letztplatzierten der Bundesliga auch erstmal schaffen. Bayern hat im Pokal zuletzt 2005 gegen Wolfsburg gewonnen. Die letzten 4 Pflichtspiele hat allerdings Bayern gewonnen und dabei auch jeweils mindestens 3 Tore geschossen. Also ja, mal gucken, was das wird.
Ich bin gespannt. Ehrlich gesagt, die derzeitige Verfassung des VfL Wolfsburg, der lässt mich nicht wirklich optimistisch auf ein spannendes Finale schauen. Aber andererseits ist es das Finale. Da werden sich ja wohl alle richtig am Riemen reißen, dass das gut wird.
Und vor allen Dingen die Verfassung des FC Bayern München lässt mich da nicht positiv hoffen für Wolfsburg, to be honest.
Absolut. Nicht einzige Hoffnung, aber eine Hoffnung könnte sein für die Wölfinnen, dass die Bayern doch noch ordentlich zu tun haben im Laufe des Mais, denn sie sind die einzigen aus Sicht der deutschen Frauenfußball-Bundesliga, die noch in einem internationalen Wettbewerb vertreten sind. Wir hatten vor unserer kleinen Pause noch insgesamt 3 Teams aus 3 mach 1. Wolfsburg ist im Viertelfinale der Champions League rausgeflogen. Sie hatten sich noch so gefreut, Hinspiel gegen Lyon zu Hause mit 1-0 gewonnen. Aber das Rückspiel in Frankreich, ja, das hat denen dann so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Das haben sie aus ihrer Sicht mit 0-4 verloren. Also eine relativ deutliche Sache. Aber auch Eintracht Frankfurt ist raus aus dem Europacup, trotz des 1-0-Siegs wiederum im Rückspiel. Eben gegen Hecken konnten sie dieses 0-3 aus dem Hinspiel eben nicht aufholen. Also auch da Schluss. Aber ich habe es gerade gesagt, die Bayern sind eben weiter, haben sich im Halbfinale mega mäßig gezeigt gegen Manchester United. Das waren 2 wirklich spannende Spiele, finde ich. Das Hinspiel ist, glaube ich, 3-2 ausgegangen. Im Rückspiel auch gewonnen. Richtig, richtig stark. Jetzt wartet ein harter Brocken im Halbfinale, der einfach mal der FC Barcelona ist. In der großen Allianz Arena wieder Hinspiel am 24. April. Das wird was. Aber in der großen Arena, da haben sie ja, wie es scheint, irgendwie extreme Kräfte, oder Nina?
Offensichtlich total. Und der Kader gibt ja auch immer so enorm viel her bei den Bayern. Das ist so krass. Und bestes Beispiel, was da so geht, Moko Tanikawa, die nach diesem 3-2 vor dem 3-2 gerade die Asienmeisterschaft gewonnen hat, dann gegen Liverpool einen rausgehauen hat und dieses 3-2 eben ja auch gemacht hat und dann direkt wieder in der Bundesliga ran. Also die haben auf jeden Fall alle richtig gut was am Start, würde ich mal sagen. Ganz spannend ist tatsächlich auch, was jetzt diese internationalen Geschichten noch mit der Bundesliga machen. Weil, ne, klar ist, Wolfsburg ist raus aus der Champions League, Bayern aber weiter. Das heißt, Bayern im Halbfinale und dieser 24. Mai ist ja ein Wochenende. Ein Wochenende, an dem auch Bundesliga gespielt wird. Deswegen verschieben sich so ein paar andere Spiele. Zum Beispiel das Spiel Bayern gegen Union. Das findet am 22. April statt. An dem Tag spielt übrigens auch Bremen gegen Wolfsburg, weil jetzt nämlich auch endlich die Nachholspiele terminiert werden können von Bremen, die ja ausgefallen sind im Winter, jeweils gegen Wolfsburg und Bayern. Das war ja immer nicht so klar, ne, wegen internationaler Geschichten, wann die das jetzt wirklich stattfinden lassen können. Also am 22.04. Bayern Union und Bremen Wolfsburg. Und dann gibt's im Mai nochmal eine Verschiebung, Anfang Mai. Und zwar Bayern gegen Hoffenheim findet auch unter der Woche statt am 6. Mai, weil das Champions League Rückspiel auf den 3. Mai fällt, das ja eigentlich auch ein Bundesliga-Wochenende ist.
So. Also, und habt ihr jetzt ganz viele Termine hoffentlich mitgeschrieben.
So. Und einer fehlt nämlich noch, nämlich die Partie zwischen Werder und den Bayern, die fällt nämlich auf den 29. Mai.
Also,
29. April, meine Güte, Entschuldigung.
Ja, alles gut. Also kann man auch durcheinander kommen. Vor allem, also den Kalender und auch die Vorbereitungsstunden ja fast schon, Trainingsstunden für den FC Bayern, den Kalender würde ich echt gerne mal sehen. Meine Güte. Also das wird eng, das wird knapp und da brauchst du wirklich jede einzelne Kraft da auf dem Feld. Umso besser, dass sie diesen breiten Kader haben natürlich. Ich glaube echt so langsam, ich bin mir ganz sicher. Es gab noch nie einen FC Bayern, ob bei den Frauen oder bei den Männern, den ich jetzt dann doch den Einzug ins Finale der Champions League mehr gegönnt hätte.
Ja, und das sagt ja ein Dortmund-Fan, das soll ich schon mal sagen.
Es ist okay, ich weiß auch nicht. Vielleicht müssen wir es rausschneiden. Nein, Spaß.
Nee, aber ich denke voll, okay. Gerade auch mit dem Trainer, der auch so cool ist. Und ich habe halt so ein kleines bisschen auch ein Herz zu Barcelona. Deswegen weiß ich nicht so ganz, aber wenn die Münchnerin in Barcelona schlagen, what the actual hell? Das wäre schon ganz schön geil. Eben.
Ja, ja, auf einem Weg irgendwie, da machst du meistens schon klar, warum du Titel verdient hättest. Es ist meistens, oder ganz oft finde ich gar nicht so das Endspiel, sondern eben der Weg dahin. Aber gut.
Der Vollständigkeit halber natürlich auch noch das nächste Halbfinale. Arsenal gegen Lyon, OL Lyon, das findet am 26.04. und 2. Mai statt. Und dann am 23. Mai das große Finale.
Wir freuen uns drauf, auf jeden Fall.
Also die Kalender sind richtig packenvoll, Classic-Saisonendspurt. Das ist ja immer so geil, ey. April, Mai, bestes Frühlings-Sommerwetter auf den Plätzen, in den Stadien. Dinge entscheiden sich, es wird richtig, richtig heiß. Emotional, boah, ich freue mich.
Ja, Leute, geht ins Stadion. Also jetzt habt ihr auch keine Ausrede mehr, dass es irgendwie kalt ist und unangenehm und irgendwie unbequem im Stadion. Nee, es wird immer, immer geiler. Auch da nochmal, ich war jetzt zuletzt am Wochenende in Hannover. Ist es ein von mir aus Kack-Drittligaspiel? Also ich mag's, ja? Ja. Aber ich verstehe nicht, warum diese Stadien halb leer sind. Leute, da im Alnriede-Stadion in Hannover ist doch wurscht, ob die Partie attraktiv wird. Sonne scheint, Bier kostet gefühlt 1,50, setz dich da hin.
Ja, so, und ich meine, bei den Frauen ist es halt die fucking Bundesliga, so, weißt du? So. Geht da hin, Sonnenbrille auf, Sonnencreme natürlich nicht vergessen. Es ist das Allerschönste. Ich liebe es auch immer so doll bei Victoria Berlin, dann so im Sommer, Frühling mäßig mit Sonnenbrille Leute sehen, die man kennt und mag. Und ach, es ist toll.
Also, gut, ihr Lieben. Macht was draus.
Macht's gut,
Miri. Tschüssi.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, warte mal ganz kurz. Haben wir gesagt, das Halbfinale gegen Barcelona am 24. Mai oder 24. April?
Ich habe Mai.
Weil Mai würde ja gar keinen Sinn ergeben.
Das
wenn das Finale am 23. Mai ist.
Und da habe ich mich auch gerade kurz gefragt.
Ja, ne? 24. April, I guess, dann.
Okay.
Okay. Großartig.